Ich möchte gerne mit euch weitergehen. Wir haben den Psalm 23. Den haben wir uns vorgenommen und heute sind wir mittlerweile schon bei Vers 5. Ich möchte euch am Anfang ein bisschen mit hineinnehmen. Insbesondere möchte ich anschließen an den letzten beiden Predigten, die wir hier gehört hat. Da haben wir unter anderem gehört, dass jeder von uns Gaben von Gott bekommen hat. Ja? Und damit ist jetzt nicht alleine gemeint, die Gabe singen zu können oder malen zu können oder gut handwerken zu können. Auch das sind Gaben, die Gott und Fähigkeiten, die Gott Menschen gegeben hat. Hier wird von Gaben gesprochen, die übernatürlich sind. Und jeder von uns hat übernatürlich Gaben bekommen. Denn es hat nichts mit dem Schulabschluss zu tun, es hat nichts mit deiner Herkunft zu tun, sondern alleine mit deiner Gotteskindschaft. Und deswegen hat jeder Gaben bekommen. In der letzten Predigt haben wir dafür gehört, dass alles das, was wir sehen, das kommt darauf an, wohin wir sehen, ob wir aufs Fleisch oder auf den Geist sehen, aber dass wir auf jeden Fall sehen und dass wir auf jeden Fall immer auch ernten. Und heute auch dieser Text wird uns ein Stück weiterhelfen, denn Gott hat dafür gesorgt, dass die Gaben, die er uns gegeben hat, dass sie sich erstens, dass sie sich auch weiterentwickeln können, dass die Gaben heranreifen können, dass die Gaben, die er gegeben hat, zum Nutzen wirksam werden und, was ganz wichtig ist, dass er dafür sorgt, dass er auch die Ehre für die Wirkung bekommt. Nun, spüren wir, dass wir irgendwie auch einen Anteil daran haben, dass das auch tatsächlich geht. Wichtig ist jedenfalls erstmal, dass alle Gaben, sie kommen nicht von einer Universität. Sie kommen von keiner Schule. Sie kommen auch nicht aus einer Denomination. Sondern sie kommen woher? Von Gott, aus dem Himmel. Und wo müssen die Gaben wachsen und heranreifen? Hier auf der Erde, oder? Bei uns. Also das heißt, die Gaben kommen aus dem Himmel, aber heranreifen müssen sie hier auf der Erde. Und da haben wir anscheinend was mit zu tun, oder? Die sind nämlich nicht einfach mal so da. Jedenfalls ist es gut, dass Gott auch das, wie das heranreift, er hat dafür Sorge getragen, dass das möglich ist, dass er hat alles Entsprechende dazu vorbereitet. Wichtig ist, dass wir zu ihm kommen, das ist ganz wichtig, dass wir mit ihm, Gott, kooperieren und dass wir sehr genau auf seine Anweisungen, was er dazu sagt, dass wir sehr genau darauf achten. Ist nämlich nicht so ganz egal. Ich habe unter anderem letzten Sonntag von meinen schönen Erlebnissen mit meinem Rasensamen erzählt. Es ist schon sehr wichtig, dass du weißt, wann, wie und unter welchen Bedingungen du säst, oder? Das kann sonst gewaltig in die Hose gehen und sagst, es funktioniert gar nicht. Gottes Gaben, sie funktionieren nicht nur, sondern sie bewirken das, wozu er sie gesandt hat. Und dem wollen wir heute ein Stück nachspüren, denn in diesem Vers geht es ganz stark. Er ist nämlich derjenige, der tatsächlich auch das Wachstum in dir und in mir, in dieser Gemeinde schenkt. Sollen wir noch mal kurz bis Vers 5 miteinander dem Psalm 30 bekennen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Todestal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Bis hierhin erstmal. Letzter Vers kommt nächsten Sonntag. du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Ich möchte mit euch kurz in dieses Bild hineingehen. Da wird davon gesprochen, dass da Feinde da sind. Dass du Feinde hast und ich auch. Und jetzt kommt's. Ich wollte euch mal gerne fragen, was meint Gott wohl damit? Was für Feinde geht es hier? Was und wer? Wie heißen die Feinde? Ja, und heute machen wir das mal so richtig konkret, weißt du, so alle, was bringt uns denn weg von Gott? Ablenkung? Kaufrausch? Echt? Bringt uns weg von Gott, ja, okay. Was sind deine Feinde? Negative Gedanken. Lügen. Gut, wow. Sorgen. Cool. Es ist enorm wichtig, dass wir wissen, wenn wir das Wort Gottes lesen und da wird davon gesprochen, dass da Feinde da sind, dann wäre es gut, dass wir wissen, wie sie heißen, wie sie aussehen, woher sie kommen, was sie mit dir tun. Denn Feinde haben natürlich etwas im Schilde. Folgendes, kennst du das? Kennt ihr auch diese Feinde, die gehen in etwa so? Du kriegst eine Rechnung und noch eine und noch eine und dann kommt der Feind und du denkst was. Wie soll das gehen? Was soll ich denn jetzt machen? Okay. Ja? Vielleicht hast du das schon mal erlebt, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass, und viele von uns haben das erlebt, ganz plötzlich, du hast an nichts gedacht, dein Körper funktioniert nicht mehr. Zack, und da war eine Krankheit. Und zwar von 0 auf 100. Hier sitzen Menschen, die haben einen Schlaganfall erlitten. Der kommt plötzlich. Und noch vor einer Stunde vor dem Schlaganfall hat man nicht mal annähernd an sowas gedacht. Ganz plötzlich kommt etwas in deinem Leben und mit mal funktioniert es nicht mehr so, wie es da war. Manche und auch von uns können einige darüber berichten, dass man überrascht ist, dass die Ehe nicht mehr funktioniert oder es in der Familie einfach nicht mehr funktioniert. Störungen mit mal da, wo man sagt, wo kommen die denn jetzt her? Spürt ihr was? Es ist wichtig, dass man die Dinge sieht und weiß, dass sie einen Namen haben. Das sind nämlich in Wirklichkeit die Feinde, wovon Jesus spricht und wovon Gott uns aufmerksam machen möchte. Es gibt Menschen, wisst ihr, die haben schlecht über dich geredet. Kennst du das? Es gibt Menschen, die haben über mich übel geredet. Und wisst ihr was? In meinem Inneren habe ich was getan, als ich das erlebt habe. Du auch. Herr, ich danke dir für diese Schmach. Ich danke dir so sehr und segne diesen, der dies Falsche über mich sagt. Das hast du gedacht, gefühlt und gesprochen, oder? Du kannst es nicht verhindern und wirst es nie verhindern, dass es Menschen gibt, die über dich wirklich schlecht reden und negativ reden. Es gibt sogar, dass du das erlebt hast, dass Menschen über dein Leben oder über das, was du getan hast oder was du bist, sogar die Unwahrheit gesagt haben. Nicht nur schlecht reden, die Unwahrheit gesagt haben. Spürt ihr, ich nenne hier die Feinde ziemlich konkret, ne? Ja. Und manchmal, kennst du das auch, da habe ich gesagt, Gott, ich komme mit mir selbst manchmal nicht klar. Das habe ich gedacht, das habe ich Gott gesagt. So ein guter Satz. Spürt ihr was, wer da in meinen Gedanken kommt? Wer mir sehr nahe gekommen? Und jetzt heißt es in unserem Bibelvers, und jetzt gebt mal Acht. Ich finde das echt gewaltig, was Gott hier sagt. Da steht tatsächlich, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Was macht Gott? Der bereitet einen Tisch angesichts meiner Feinde, die wir gerade ein bisschen näher kennengelernt haben. Also, ich will wohl im Gottes Angesicht sein, aber nicht im Angesicht meiner Feinde. Oder? Willst du in der Gegenwart im Angesicht der Feinde sein? Also, ich will da weg sein. Ich will die Feinde nicht bei mir haben. Ich will sie loswerden. Ich will sagen, Gott, du bist derjenige, der mit diesen Feinden wirklich was machen kann, und zwar eliminieren, wie auch immer. Ich will nicht in Schulden leben und Gott will das auch nicht. Ich will nicht in Ehekrise leben und Gott will das auch nicht. Ich will nicht mit anklagenden Gedanken leben und Gott will es auch nicht für mich. Aber er sagt hier, na, da steht das wirklich, du bereitest hier nochmal, ne, wir haben das früher an den anderen Versen, in den anderen Sonntagen gut gelernt, dass hier David als Schaf praktisch hier schreibt, weil er selber mal Hirte war und wusste und sagt, dieser Hirte, und sagt, du, Gott, bereitest mir einen Tisch im Angesicht dieser meine Feinde. Und ich möchte gerne sagen, Gott, ändere das. Ich will in dein Angesicht sein. Warum macht Gott das so? Warum sagt Gott in seinem Wort uns, ich möchte das so, dass ich mache das so, ich werde diesen Tisch im Angesicht deiner Feinde, werde ich ihn bereiten. Warum macht er das so? Weil, und darauf möchte ich gerne, dass dieser tiefe Wahrheit ganz tief in dein Herz dringt, weil sie alle deine Feinde attackiert. Manche Dinge, stimmt dir das, gegen Schlaganfall kannst du auch nichts machen, oder? Oder gegen eine Diagnose, wo es heißt, es geht nicht weiter, da kannst du nichts gegen machen. Wenn dein Partner sich von dir trennen will, oder vielleicht du auch, das änder mal eben. Es ist nicht so leicht zu ändern. Aber Gott sagt, im Angesicht dieser Feinde, dieser unmöglichen Situation, da möchte ich Dinge möglich machen, die nur alleine ich möglich machen kann. Und das ist meine Ehre. Nur in diesen Situationen habe ich etwas für dich bereitet, das du haben kannst und das du nutzen kannst und dass das wirksam wird. Aber die Ehre, sie kommen nur von mir, du bekommst sie nicht von jemand anders. Also, bei aller Liebe, ich habe eine große Wertschätzung Ärzten gegenüber. Die können eine ganze Menge. Aber ich war schon bei Ärzten, die haben mir gesagt, Herr Janke, hier können wir nichts, hier kann kein Arzt mehr was tun. Und ich habe in meinem Inneren, Gott sei Dank, hat der Heilige Geist mir geholfen und gesagt, aber ich kenne jemand, der hat eine andere. Der hat was anderes bereitet. Und das macht Gott. Er möchte gerne, dass wir das erleben, dass wir darin leben, dass wir übernatürlich leben und dass die Dinge, die er uns bereitet, dass sie wirklich wirksam werden, auch in meinem Leben und in deinem Leben. Wir fragen uns manchmal dennoch, aber warum denn unbedingt im Angesicht dieser Feinde? Das könnte man doch auch anders machen. Weil Gott möchte, dass wir von seinen Dingen, was er uns kredenzt, dass wir davon leben. Und dass er tatsächlich die Ehre bekommt. Wir haben heute Morgen, meine Gabi hat mir sehr geholfen, hier einen wunderschönen Tisch bereitet. Schön, ne? Und ich habe sofort gemerkt, heute Morgen, er wirkt irgendwie einladend. Da mag man sich wohl gerne hinsetzen. Wahrscheinlich gibt es heute Morgen hier schon einige Leute, die noch nicht gefrühstückt haben. Das muss eine starke Versuchung sein, sich hierher zu setzen. Das ist ein gedeckter Tisch. Und so ein schöner Tisch inmitten von Problemen. Inmitten von Problemen. Ich sag mal so, wie geht dir das? Wenn du richtig fette Probleme hast, ist das schön, irgendwo zu sein, wo es so schön aussieht? Ist das dann... Spürt ihr diesen Kampf... dass wenn es einem so drückt, dass das Schöne und das Gute und das Heilsame manchmal mitunter gar nicht zugänglich ist. Oder dass wir manchmal, das müssen nicht immer ganz schlimme Probleme sein, dass wir so busy sind, so, ich sag mal, beschäftigt, dass wir auf das, was Gott bereitet, gar nicht reagieren oder achten können. Wisst ihr, und du und ich, wir haben alle unsere Probleme und keiner von uns hat sie vielleicht gesucht, aber sie sind irgendwann mal aufgetaucht. Und ich, versteht ihr das? Und dann sagen wir, aber ich weiß, Gott ist mein Versorger. Stimmt's? Gott ist mein, sagen wir, Arzt. Richtig? Gott ist für mich in allen meinen Umständen bereit, mir und dir zu helfen. Ich weiß, dass Gott größer ist. Das haben wir heute Morgen ganz bewusst nochmal so bekannt, dass Gott größer ist als jede Lüge, die irgendwie zu mir gekommen ist und die ich irgendwie glauben soll. Jedenfalls, dieser Tisch ist jetzt wunderbar gedeckt. Möchte mit euch jetzt Folgendes machen. Also, dieser Tisch ist gedeckt im Angesicht meiner, ich hätte jetzt fast gesagt, so viele Menschen, wie heute Morgen hier sind, so viele Probleme habe ich wohl. Du auch, ich weiß das ganz genau, dass du nicht nur ein Problem hast. Ja? Aber ich möchte jetzt nicht sagen, so ein, zwei, ich weiß nicht, wie viele Probleme ich habe. Im Angesicht, ihr seid jetzt meine Feinde, ne? Nur mal kurz. Und wenn das hier vorbei ist, dann seid ihr wieder freundlich, okay? Einverstanden? Nicht. Im Angesicht meiner Feinde, sagt Gott, deck ich dir den Tisch. Also der sagt nicht nur, deck den Tisch und guck ihn dir an, kannst wieder weggehen. Gott sagt, Jochen, nimm doch Platz. Okay, schön, ich sitze schon mal hier. Und was fällt mir auf? Ich schaue auf diesen Tisch und dann sehe ich hier so viele schöne Sachen. Wow, das Kaffee ist bereitet. Schaut mal hier, was ich hier habe. Schöne Erdbeeren. Hat Gott für mich bereitet. Ist schön, oder? Und Gott sagt, das ist alles für dich. Du brauchst das. Ich weiß das, dass du das brauchst. Hier ist so viel, dass ich am liebsten losgehen möchte und sagen, also, das ist so gut, die schmecken wirklich gut. Lothar, mich so auch. Vorsicht, Vitamine. Wisst ihr, was ich gerade gemacht habe? Das, was Gott mir gegeben hat und gesagt, das ist so lebensnotwendig, das ist so gut für dich, das ist noch nicht mal, das ist viel zu viel für mich. Gott sagt, das ist gut. Danke Gott, dass dich an dem Tisch und solche himmlischen Sachen alle geben darf. Wisst ihr, ob es jetzt dieses hier ist oder diese Trauben, kein Mensch kann das machen. Das ist von Gott übernatürlich gemacht. Wachstum kann kein Mensch machen. Wir können maximal die Bedingungen entsprechend gut oder schlecht werden lassen. Aber Wachstum allein schenkt Gott. Alles, was ich hier finde, ist egal, um was es geht. Alles ist von meinem und deinem Gott. Alles, was hier vorhanden ist, geht nur durch und von meinem Gott. Danke Gott, dass ich so etwas haben darf. Und jetzt passiert Folgendes. Während ich das irgendwie gut finde, passiert Folgendes. Mit dem Mahl kommt an diesem Tisch, aufpassen, der Feind. Der Feind traut sich, an dem gedeckten Tisch des Herrn zu sitzen. Der Feind ist sogar in der Lage, in deine Familie zu kommen. Der Feind traut sich sogar, in deine Ehe einzudringen. Der Feind traut sich sogar, in dein Ehebett einzudringen. Gut zu hören. Der Feind traut sich sogar, in deinen physischen Körper Dinge böse zu machen. Der Feind hat keine Berührungspunkte in all diesen Bereichen, die uns manchmal so Mühe machen. Und jetzt ist der Feind ein... Was macht der Feind? Folgendes. Der fängt an und sagt, Jochen, erzähl mal, wie geht es dir? Erzähl mal, was ist los bei dir? Und dann zähle ich, was mir alles Mühe macht. Weißt du, ja, ich weiß im Moment so, ich habe so eine Menge Rechnung gekriegt, dann ist auch noch meine Waschmaschine kaputt gegangen und dann ist auch noch das Auto kaputt gegangen und die Tür schließt auch nicht mehr so richtig. Aber ich kann im Moment keinen Handwerker holen und schon mal gar nicht irgendwie ein Auto kaufen. Ich unterhalte mich mit ihm darüber. Und er motiviert mich immer mehr von diesen Dingen, die mein Leben so umtreiben. Immer mehr versucht er, mit mir darüber ins Gespräch zu kommen. Ich fange an, das zu empfinden, zu denken, wie schlimm das alles ist. Wisst ihr, und ganz manchmal ist es so, nein, nicht ganz manchmal, das ist nicht die Wahrheit, leider zu oft, dass ich dann über diese Nöte und Umstände so viel nachdenke. Wisst ihr, was ich gerne mache? Da ist dieser gedeckte Tisch und dann sage ich, ich habe so viel im Kopf, Dankeschön, Gott, ich muss los, ich mache das unterwegs, Coffee to go. Pizza auf der Hand oder Burger auf der Hand. Das ist das, was ich von mir kenne, dass ich da unterwegs bin, indem ich, obwohl ich das weiß, was Gott dort getan hat, aber nicht das nehmen kann und das nicht davon leben kann, was Gott mir in Wirklichkeit bereitet. Was wäre jetzt, wir könnten jetzt die Predigt selbst gemeinsam weiter fortsetzen. Ich weiß, dass in allen Bereichen meines Lebens der Feind kommt. Was wäre gut? Was wäre hilfreich? Was rät uns das Wort Gottes, was wir tun sollen, wenn der Feind so nah herankommt an dem, was Gott für uns will? Ihr habt gerade miteinander deutlich alle gesagt, der Feind will uns von den Absichten, guten Absichten Gottes abhalten. Das habt ihr super gesagt. Hier sind die entscheidenden Dinge, die ich brauche für mein Leben. Was sollte ich mit dem Feind tun? Ja. Den Feind, den Lügner, den Zerstörer, den schmeiße ich raus. Du hast in meiner Ehe nichts zu suchen. Du fasst meine Kinder nicht an. Du hast in dieser Gemeinde, kriegst du nicht das Wort. Soll man so deutlich sagen? Ich glaube, das ist überlebensnotwendig. Aber das alleine reicht nicht. Versteht ihr das? Weil er wird immer versuchen, wiederzukommen. Aber was wir brauchen ist, dass wir von ihm und von seinem gedeckten Tisch tatsächlich nehmen und essen und stark werden. Heute, neudeutsch nennt man das, wir sollten in Gottes Angelegenheiten und in Gottes Absichten, damit sollten wir unterwegs sein und so vor der Welt resilienter zu sein. Resilienter heißt, wir sind nicht mehr so leicht verführbar, wir sind nicht mehr so leicht davon im Griff zu bekommen, weil wir genau wissen, was das für mich bedeutet. Ich bin müde und erschöpft. Herzliche Einladung. Hört ihr die Einladung, die durch euren Kopf geht? Da gibt es sowas wie den PC, den Fernseher, das Handy. Oder aber, da ist der Feind schon. Danke, Jesus, dass ich bei dir sein kann. Danke für den gedeckten Tisch. Ich brauche eine Erfrischung. Ich habe es heute gut, ne? Es ist mir so wichtig, wenn Gott in seinem Wort, in seinem Psalm 23 das sagt, er bereitet mir im Angesicht meiner Feinde, nicht imaginäre Feinde. Putin ist nicht mein Feind und Herr Scholz auch nicht. Und Mr. Joe Biden auch nicht. Das ist nicht mein Feind. Versteht ihr? Da müssen wir nicht hinschauen. Wir wissen, dass sie mit der Welt unterwegs sind. Aber wichtig ist, dass wir wissen, wohin wir gehen oder wo wir uns aufhalten. Wir wissen, dass Gott genau gesagt und gezeigt hat, wie wir leben können. Und er hat uns auch sehr deutlich gesagt, was gut ist, was wir nicht tun sollten und was wir tun sollten. Kennt ihr das? Das ging schon bei Adam und Eva los, oder? Da hat er sie eingeladen und hat gesagt, hier, von allem könnt ihr essen, nur von dieser eine Sache nicht. Und ich denke, wir sollten Gott nochmal zuhören. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was Gott auf seinem Tisch alles bereitet hat. Das ist nämlich ganz wichtig, weil sonst können wir den Feind nicht wirklich so begegnen, wie wir das gerade versucht haben anzudeuten. Auf diesem Tisch ist natürlich nicht in Wirklichkeit, das sind Bilder, da sind nicht schöne Erdbeeren und Brot und frische Früchte und Kaffee und Saft und Käse, das ist alles da. Aber was ist auf dem Tisch des Herrn, wovon du und wovon ich lebe und wo wir das wissen sollten, dass das da ist? Auf Gottes Tisch ist Weisheit. Braucht jemand hier Weisheit? Ich brauche so dringend für manche Sachen Erkenntnis. Aber das ist auf diesem Tisch, versteht ihr das? Das findest du nicht in der Welt. Und das findest du auch nicht vom Feind. Höre ihm lange genug zu und er bringt dich durcheinander. Wir brauchen mehr und mehr von Gott die Gabe, Geister zu unterscheiden, die Fähigkeit zu unterscheiden, das ist gut und das ist nicht gut, das ist böse und das ist schlecht. Aber das finden wir nicht, nochmal, nicht an Universitäten oder auch woanders, sondern wir finden es wirklich an dem Tisch des Herrn, weil er sagt, ihr braucht Unterscheidungsfähigkeit, ihr braucht Weisheit, ihr braucht Erkenntnis. Wofür? Wenn ihr nämlich in der Auseinandersetzung und mit dem Räuber konfrontiert seid, der euch nämlich alles das nehmen will, ablenken will, täuschen will. Ich weiß, dass an diesem Tisch, den Gott für dich und für mich gedeckt hat, dass dort Glaube vorhanden ist, Vertrauen, dass ich das dort wirklich zu mir nehmen kann, bei ihm. Ich weiß, an diesem Tisch ist Autorität und Vollmacht. Da bekomme ich sie. Nicht indem du, verstehst du das, viel studiert hast. Ist viel Studieren schlecht? Nein, das sage ich nicht. Es ist entscheidend wichtig, ist, dass wir verstehen, was Gott für uns bereitet hat und dass wir mit ihm kooperieren und von ihm leben. Wisst ihr, wie empfange ich Liebe von meiner Gabi, indem ich das studiere? Wie empfange ich Liebe von meiner Gabi? Jetzt, wir sind ja unter uns. Nein, Quatsch, das kann man ruhig überall hören. Wie empfange ich die Liebe von Gabi? Ich muss doch ihr nah sein, oder? Und sie muss mir etwas geben. Also muss, ja, ihr versteht das richtig. Sie gibt mir etwas, oder? Und ich bekenne, das tut so gut. Ich fühle mich geliebt, ich fühle mich angenommen, ich fühle mich wertgeschätzt. Wisst ihr, was Gott versucht, mir zu sagen und zu zeigen? Und ich sage, Gott, das ist gut. Ich fühle mich von dir so geachtet und wertgeschätzt. Du gibst mir das Richtige. Und ich kann und ich bin in Lage, ich spüre es immer mehr. Je mehr ich von dir und von das, was du mir gibst, nehme und davon lebe, umso mehr kann ich sagen, ich höre dir nicht mehr zu, verlass mein Leben. Und je mehr du davon lebst, ich kann nicht alles in der Hand halten, je mehr ich von ihm lebe, verstehst du das, wird der Feind anfangen zu sagen, den kann ich die Probleme auftischen, wie ich will, er weiß, wo er hingeht. Der hat den Weg gefunden, wie er mit diesen Umständen umgehen kann. Ich kann den vorsäuseln, was ich will. Er weiß, wo er hingeht und er weiß, wie er Kraft bekommt. Denn auf diesem Tisch, das weiß der Feind auch, dort ist Weisheit. Dort ist Kraft, dort ist Vertrauen. An diesem Tisch ist auch Trost. Dort ist Heilung, Wiederherstellung. Dort sagt, deswegen sagt Gott, im Angesicht deiner Feinde bereite ich dir den Tisch. und wir wissen, dass Gott das gut macht. Der Feind möchte immer wieder dafür sorgen, dass wesentlich ist, dass wir alte Muster immer wieder, die wir vielleicht kennen, immer wieder bedienen. Und es ist nicht so leicht für uns Menschen, die schon lange unterwegs sind und falsche Gewohnheiten eingeübt haben, dann zu sagen, halt stopp, ich erkenne Gott, dass du mir was anderes sagst. Ich werde gerade attackiert, aber ich möchte jetzt wirklich wissen, führe mich, Heiliger Geist, komm, führe mich, wie soll das gehen? Und der Heilige Geist, ich sage dir, der wird in den Umständen, in denen du bist, er wird dich an diesen gedeckten Tisch von Gott, wird er dich führen. Was passiert, wenn du und ich das, was Gott dort auf dem Tisch kredenzt hat, wenn wir das annehmen, wenn wir das tatsächlich zu uns nehmen? Was passiert, wenn wir das tatsächlich anfangen zu tun? Ja, aber das Entscheidende ist, dass wir anfangen, dass wir spüren, dass unser Innerstes sich verändert. Wir verändern uns. Wir verlassen tatsächlich die Täuschungen, die der Feind gegeben hat. Wir verlassen sie und fangen mit mal an, sogar unser Leben anders zu positionieren, andere Prioritäten zu setzen. Heißt das, dass wir nicht mehr vom Feind attackiert werden? Doch. Vielleicht sogar manchmal mehr noch. Aber umso mehr weiß ich, woher meine Kraftquelle und meine Kraft kommt. Woher mein Geduld und mein Durchhaltevermögen kommt. Und vor allem, dass ich ihm nicht mehr auf den Leim gehe und alles mit mir geschehen darf, was er will. Wir werden anfangen, immer deutlicher und immer klarer, und das möchte ich mal sagen, dass ich merke das bei mir, immer radikaler zu werden. Ich weiß, dass man das heute fast nicht mehr sagen darf. Wir werden radikaler in dem Sinne, dass wir sagen, ich entscheide mich, das nicht mehr mitzumachen. Ich entscheide mich, diese Worte nicht mehr zu sagen. Ich entscheide mich, nicht mehr so über andere Menschen zu reden, sondern ich entscheide mich ganz bewusst, zu hören, was Gott mir rät und was er mir zeigt, was ich tun soll. Der fängt dann tatsächlich an, du hast es vorhin mal gesagt, ich fange sogar an, für die, die gebraucht werden, nicht für den Feind, aber die, die von dem Feind gebraucht werden, für sie zu beten. Und das ist der große Unterschied. Kennt ihr den großen Unterschied? Ja, wir sollen für unsere Feinde beten. Johannes 10, Vers 10 und 11. Dort wird uns etwas ganz Wichtiges gesagt. Und wir kennen das auch. Der Dieb kommt nur, hier ist das Wort nur, ganz wichtig. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er sofort weitermacht. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie Leben haben, damit sie so einigermaßen durchs Leben kommen. Was? Spürt ihr die Absichten unseres Gottes, die er für dich und für mich will, für eine Gemeinde will? Er will, dass wir in einer Fülle leben. Und was ist diese Fülle? Haben wir vielleicht eine zarte Ahnung? Immer mehr? Was wirklich die Fülle ist, in ihm zu leben? Das bekommen wir tatsächlich, wenn wir lernen, im Angesicht unserer Feinde, im Angesicht unserer Umstände, im Angesicht unserer Nöte, wirklich an den gedeckten Tisch Gottes zu kommen. Und dann wirklich von ihm empfangen. Und dann heißt es, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Denn der Überfluss besteht darin, nicht dreifacher Millionär zu sein, sondern dass Gott sagt, ich sorge schon für dich. Keine Sorgen machen. Ich sorge für dich. Und der diese Freiheit erreicht hat, kann viel, kann aber auch wenig haben, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist und dass Gott ihn führt. Aber in Vers 11 geht es weiter. Dort heißt es noch, ich bin der gute Hirte. Und das ist so tief, was da noch steht. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Hallo, liebes Schaf. Jesus Christus hat sein Leben gegeben und hat durch seinen Tod alles bereitet in dem Himmel und für uns den Tisch entsprechend gedeckt. Und deswegen möchte ich dich wirklich fragen, auf wen hörst du, auf wen höre ich? Von wem nimmst du wirklich etwas an? Wovon und womit lebst du? Mein guter Hirte, heißt es, gibt mir sein Leben. Ich möchte von seinem Leben, mit seinem Leben leben. Und jetzt habe ich den Psalm 23 nochmal ein bisschen noch persönlicher umgeschrieben. Nicht umgeschrieben, sondern sehr persönlich für mich nochmal aufgeschrieben. Und den möchte ich euch bis Vers 5 nochmal anders vorlesen. Und jetzt möchte ich sagen, wo Gott zu mir spricht an diesem Tisch, ich, dein Herr, bin dein Hirte. Könnt ihr es verstehen? Ich mache das mal. Ich nehme mal die beiden Sachen. Ich setze mich mal an diesen schön gedeckten Tisch. Ich sitze an diesem gedeckten Tisch. Alles steht mir zur Verfügung. Und dann heißt, und dann sage ich, ich, dein Herr, bin dein Hirte. Könnt ihr das verstehen, was das bedeutet? Und dann sagt dieser Herr, der sagt mir, Jochen, dir wird nichts mangeln, Jochen. Und ich sage dir, du wirst es erleben. Ich bin es, der dich wirklich auf grünen Auen weidet. Und ich führe dich wirklich zu frischem und zu stillem Wasser. Von mir, bei mir, mit mir, an diesem Tisch kannst du und wirst du deine Seele wirklich erquicken können. Und ich werde dich mit dieser Stärkung auf der rechten Straße führen. Und ich werde es tun, aber um meines Namens willen, damit ich alle Ehre bekomme. Und dann sage ich dir zu, auch wenn du durch Täler wanderst, sogar durch Täler, wo der Todesschatten sich zeigt, so brauchst du, Jochen, kein Unglück fürchten. Und ich höre genau hin und sage, ich brauche kein Unglück fürchten. Und es geht dann weiter. Denn ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Und mein Steck und mein Stab, sie werden dich trösten. Und dann sagte er, ich habe dir diesen Tisch hier bereitet, Jochen. Und ich habe diesen Tisch bereitet im Angesicht deiner Feinde. Und ich habe dein Haupt mit Öl gesalbt. Und das, was du hast, alles das, was du brauchst, dein Becher, er fließt über, Jochen. Wisst ihr, und dann mag ich gerne aufstehen und sagen, es ist nicht mit Worten zu beschreiben, Gott, was du mir gerade hier nicht nur sagst, sondern was in meinem Leben wirksam wird. Ich weiß nur eins zu sagen, danke, ich gehe jetzt in deiner Kraft. Und stehe auf und mir macht der Feind nicht mehr so viel aus. Ich will ihn nicht wieder bei mir haben, aber er macht mir nicht mehr viel aus. Warum? Weil ich diesen Tisch geschmeckt habe, weil ich seine Kraft in mir erlebt habe, wie sie wirksam wird. Ich möchte wirklich Schluss machen, damit wir gut verstehen, nochmal, deine Feinde ist nicht dein Ehepartner oder dein Nachbar oder dein Chef. Versteht ihr das? Ich weiß, das ist nicht leicht. Aber das sind nicht die Feinde, sondern die Feinde sind die, wie du und ich auf etwas reagiere und wie du und ich in der Lage sind, an diesem gedeckten Tisch zu kommen und von ihm wirklich das in Empfang zu nehmen. Die Folge davon wird sein, dass wenn wir so an dem Tisch kommen und gestärkt werden, wir werden, ich sag mal was, du kannst es auch sagen, das ist eine Prophezeiung. Ich prophezeie dir, weil ich das in ganz kleinen Häppchen mehr und mehr verstehe in meinem Leben. Wisst ihr was, ich habe angefangen, ich kriege Nachrichten und ich merke, dass die Angst sich nicht mehr so aufbäumen kann. Ich möchte so weit gehen und sagen, durch diese Stärkung verliere ich die Angst. Ich sage dir, nirgendwo anders wirst du so eine Kraft bekommen wie hier. Nirgendwo. Nur da. Aber das wird die Folge sein. Wird es dann die Folge sein, dass wir immer mal wieder durch dunkle Täler gehen? Ja. Aber ich spüre, wie mein Leben weitergeht und da Dinge auf mich zukommen, aber ich fürchte mich nicht. Mehr und mehr, dass das Unglück immer größer wird. Wisst ihr, und darüber werde ich dann nächsten Sonntag predigen, wisst ihr, wie das dann weitergeht? In diesem Psalm, der Psalm 6, da geht es dann los. Güte und Gnade werden was? Mir folgen. Mein ganzes Leben lang. Das kannst du nur dann sagen, wenn du da gewesen bist und sagst, ich weiß, wo ich immer wieder hin zurückgerufen werde. Stimmt das? Es geht gar nicht anders. Und das ist so eine radikale Entscheidung, das zu tun. Und so werden wir nicht mehr fortgerissen. Wir werden nicht mehr so schnell getäuscht werden. Wir werden nicht mehr so schnell hin und her getrieben werden von all diesen Gedanken, die manchmal in unserem Inneren auftauchen. Wir haben einen zweiten Tisch. Ist auch ein schönes Bild, ne? Vollendet. Und das hat Jesus gesagt, ich gebe euch ein Bild, mit was auf diesem Tisch drauf ist, aber wir haben das in diesem Vers 11 gehört, von Johannes 10, Vers 11. Hier ist sein Leben. Hier zeigt Jesus, dass er sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Und das ist wirklich einmalig. Ich möchte gerne schon mal zwei Helfer. Gabi und Elisa, könntet ihr mir helfen? Würdet ihr das machen? Könntet ihr einmal immer ein Tablett Traubensaft und das Brot nehmen? Und Gabi und Elisa kommen zu euch und dann nehmt ihr ein Brot und dann nehmt ihr einen kleinen Traubensaft, aber ihr nehmt ihn bitte noch nicht zu euch. Ihr haltet ihn erst in der Hand. In den Einsetzungsworten aus dem 1. Korinther, da heißt es, in der Nacht, als unser Herr Jesus verraten wurde, war das ein Tal der Todesschatten? Das war ein Tal, ne? Und konnte Jesus durch dieses Tal hindurchgehen? Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat von dem Tisch Wein und Brot genommen. Und dann hat er zu seinen Jüngern und gesprochen und zu seinem Vater. Und dann heißt es, dann nahm er das Brot und den Wein, dankte wem? Gott, seinen Vater. Er dankte ihm, dass er an diesem Tisch jetzt sein darf. Und dann hat er gesagt, als er dankte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, denkt daran, so oft ihr dieses Brot esst. Dann nahm er auch den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Denkt daran, so oft ihr daraus trinkt. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Opfertod des Herrn. Er spricht über sich selbst. Und daran sollt ihr festhalten, bis er wiederkommt. Wollen wir das tun? Wir halten genau daran fest, bis er wiederkommt. Und so möchte ich euch zusprechen. Ihr haltet das Wertvollste, was man auf diesem Planeten Erde überhaupt in diesem Universum in der Hand halten kann. Wir halten das wirklich in der Hand, symbolisch das Leben Jesu in der Hand. Und er hat es gegeben für dich und für mich zur Vergebung all unserer Schuld, damit der Weg zum Vater frei ist. Und so spreche ich euch zu und rufe euch zu, seht und schmeckt, wie gut unser Herr ist. Amen. Amen.